Und dann sagt sie, naja gut, es kann ja auch sein, dass es schon einen anderen Zauberminister gibt, wenn Harry die Arbeit antreten will. Woraufhin Dolores Umbridge Verrat und Intrigen wittert. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei Potters Philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ich kenne mich heute Bangering Dave und das hier ist die 29. Folge von der 5. Staffel, das heißt das 29. Kapitel vom 5. Buch von Harry Potter, nämlich Harry Potter und der Orden des Phönix. Das Kapitel heißt Berufsberatung oder im englischen Original Careers Advice. Joa, gut, so viel dazu. Wir befinden uns kurz nach dem, was Harry gesehen hat im Denkarium von Snape, beziehungsweise von Dumbledore. Snape hat es ja nur benutzt. Und nach der Erinnerung, die er gesehen hat und probiert jetzt Ron und Hermine zu erklären, die Osterferien haben angefangen, warum er jetzt kein Okklumentik mehr hat, was Hermine nicht so ganz versteht und auch der Meinung ist, er sollte das weiterführen. Ron, so ein bisschen so, ja, okay. Harry begründet es damit, dass Snape gesagt hätte, er wäre weit genug und er bräuchte jetzt den Unterricht nicht mehr, weil er die Grundlagen kennt und jetzt muss er alleine weitermachen. Hermine kann das nicht so ganz glauben, weil sie denkt so, okay, du hast jetzt keine Träume mehr oder was? Und Harry so, naja, nicht mehr so viele. Und dann sagt Hermine, ja, dann solltest du es vielleicht weitermachen. Naja, die Diskussion führt nicht zu viel. Hermine macht nebenbei auch einen Lernplan für die Osterferien, denn sie haben ja bald Prüfungen. Wie Ron festgestellt hat, sind es nur noch 6 Wochen bis zu den ZAG-Prüfungen, die ja doch durchaus in der Zauberwelt relativ wichtig sind. Sind, glaube ich, könnte man vielleicht vergleichen mit dem Realschulabschluss. Also es gibt ja 2 Abschlüsse, ZAG hat man, glaube ich, schon mal. ZAG ist so der Grundbasisabschluss, so ab da bist du dann halt. Theoretisch kannst du danach die Schule verlassen und hast halt einen Abschluss, mit dem du arbeiten gehen kannst. UTZ sind dann quasi Abi. Du machst nochmal ein bisschen mehr, spezialisierst dich in bestimmten Bereichen und kannst dann für bestimmte Berufe engagiert werden oder eine Ausbildung machen und so. Mein Stuhl rutscht gerade nach unten. Zu den Berufen kommen wir auch gleich nochmal. Aber erstmal stellt Ron fest, dass er jeden Abend eine Woche, in der Woche jeden Abend einen Tag frei hat. Und Hermine sagt so, ja, das Quidditch-Training. Und so, oh, scheiße. Denn er glaubt nicht, dass sie eine Chance haben, noch den Quidditch-Pokal zu gewinnen. Sie müssen ja noch gegen Ravenclaw spielen. Genau, Hufflepuff haben sie jetzt ja ganz knapp verloren, Slytherin gewonnen. Und jetzt ist es relativ ausgewogen dieses Jahr. Also ich glaube, Ravenclaw hat noch die Chance und Slytherin haben noch die Chance zu gewinnen. Bei Hufflepuff ja eigentlich auch. Ich meine, die haben immerhin Gryffindor besiegt. Wird gar nicht so genau beleuchtet, aber auf jeden Fall sagen sie, sie haben keine Chance mehr. Ist Harry eines Abends in der Bücherei zum Lernen und da kommt Ginny zu ihm, wo er denkt so, hä, hast du kein Quidditch-Training? Und er so, nee, wir haben schon beendet. Ron bringt gerade Jack Slopper, das ist ja einer der neuen Treiber, in den Krankenflügel, da der sich scheinbar, sie wissen es nicht genau, sich mit seinem eigenen Schläger ausgenockt hat. Und Harry so, okay. Und sie will ihm eigentlich nur was bringen, denn es kam ein Paket an, das jetzt durch Umbridge-Untersuchung durchgekommen ist, und zwar ein Paket von Mrs. Weasley mit Ostereiern. Die schickt ja jedes Jahr zu Ostern so Ostereier. Und auch dieses Jahr ist eins für Harry dabei, das so aussieht wie so ein goldener Schnatz. Und Harry ist so ein bisschen betrübt und denkt nach und beschäftigt schon die ganze Zeit, was er gesehen hat, dass ja James so kacke war zu Snape und das versteht er nicht und fragt sich, ob er überhaupt noch so sein will wie sein Vater. Früher fand er das immer gut, wenn die Leute das gesagt haben. Jetzt ist er so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ginny fragt ihn so, was los ist und er sagt dann so, ja, naja, sie bieten auf jeden Fall an, dass er mit irgendwen reden kann. Ich weiß gerade gar nicht mehr mit wem. Und daraufhin sagt er, nee, das ist nicht der, mit dem ich reden will. Er will mit Sirius reden. Und dann sagt Ginny, und da merkt man wieder, dass Buch Ginny halt ein bisschen anders ist als Film Ginny. Denn Ginny sitzt da mit ihm so gechillt in der Bibliothek, quatscht ein bisschen. Achso, mit Cho, genau, sie bittet an, sie meint so, ey, red doch nochmal mit Cho, weil sie denkt, es liegt an Cho. Hermine hat das auch schon gesagt und Harry hat das auch als Ausrede benutzt, um sein Trübsal so ein bisschen zu entschuldigen. Aber Cho ist ihm eigentlich relativ egal inzwischen. Ginny sagte so, ey, red doch nochmal mit Cho, vielleicht könnte er so, nee, mit Cho will ich gar nicht reden. Und er will mit Sirius reden und Ginny ist dann so, also ein Vorteil hat es, wenn man mit Fred und George aufwächst, man hat das Gefühl, dass alles möglich ist, wenn man nur den nötigen Mut dazu hat. Und Harry so, was? Woraufhin aber Madame Pince, die Bibliothekarin, ankommt und sagt, was macht ihr da? Sag mal, spinnt ihr? Ihr esst Schokolade in der Bibliothek und dann schmeißt ihr die raus. Naja, die Ferien gehen so dahin und am letzten Ferientag, also dann legen irgendwann Broschüren aus für Berufe, die man eben machen kann mit ZAG oder was man braucht, um nach den ZAG weiterzumachen, um bestimmte Berufe zu haben. Und da haben wir so ein paar Berufe, unter anderem guckt sich Ron etwas an für Heiler. Es hängt auch ein Schild aus für Berufsberatung, dass jeder Fünftklässler verpflichtet ist, eine Berufsberatung bei seinem jeweiligen Hauslehrer zu machen. Harry hat seine direkt am Montag, also am nächsten Tag ist das in dem Fall. Und genau, sie gucken sich so ein paar Broschüren an. Ron guckt sich was für Heiler an, sagt so, das ist aber ganz schön viel. Und Hermine so, ja klar, du hast ja auch einen sehr wichtigen Job. Sie guckt sich was an für Muggelbeziehungen, Harry guckt sich was an für Banken und dann gucken sich Hermine noch was an für Sicherheitstrolle, Ausbildung zum Sicherheitstroll und ja, solche Sachen, Blitzkarriere in der Abteilung für magische Unfälle. Während sie das machen, Ron hat noch was für Zuchtpilzhandel, auch geil. Während sie das machen, kommen Fred und George an und sagen so, hey, Ginny hat mit uns geredet, Harry, du willst mit Sirius sprechen? Und Harry so, ja, und Hermine so, wie bitte, was, das geht doch nicht. Und dann, ja, doch, schon. Und dann hegen sie den Plan, dass Fred und George erzählen, sie haben ja weniger Chaos gemacht in den Ferien, weil sie sagen so, ey, Leute, wir stören doch die Schüler nicht in ihren Ferien. Außerdem müssen manche sich auf die Prüfung vorbereiten, das wollen wir denen nicht versauen. Und Hermine so, okay, krass, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ab Montag geht's wieder los, direkt nach dem Unterricht haben sie großes Chaos geplant. Diese Zeit wollen sie Harry geben, beziehungsweise sagen so, ey, wir können dich, sie ablenken, so, wir geben dir ungefähr 20 Minuten, wenn du mit Sirius reden willst, kannst du das machen. Sie, ja, wie denn? Und Harry so, ja, ihr Büro. Sie hat mir selbst erzählt, dass ihr Büro das einzige ist, also der Kamin in ihrem Büro, das einzige, der einzige Kamin ist, der nicht überwacht wird. Und er will also in diesen, während des Chaos, während sie ablenken, will er in den Kamin reingehen und mit Sirius reden, um zu fragen, was da jetzt eigentlich los war. Worum es genau geht, sagt der Hermine natürlich nicht, weil, ja, da müsste er ja sagen, was drin ist und das will er ihr tatsächlich einfach gar nicht sagen, weswegen das so ein bisschen vage bleibt. Ja, der nächste Tag, genau, wie er sagt ja noch, dass er sie da reinkommt mit Sirius Messer, das hat er ja letztes Jahr zu Weihnachten bekommen, oder vorletztes Jahr, und das öffnet alle Schlösser, auch wenn Alohomora nicht funktioniert. Genau, sie geben ihm 20 Minuten und dann war es so. Am nächsten Tag verbringt Hermine den ganzen Tag eigentlich damit, Harry davon abzuhalten, sich da reinzuschleichen. Funktioniert aber nicht so richtig. Harry blockt sie ab und in Zaubertränke hat Snape beschlossen, ihn komplett zu ignorieren. Also vorher hat er ihn ja immer fertig gemacht und ein bisschen gemobbt und alles. Und daraufhin, jetzt hat er beschlossen, Harry komplett zu ignorieren. Was Harry eigentlich ganz gut findet. Er merkt, dass wenn er nicht die ganze Zeit von Snape fertig gemacht wird, dass er eigentlich gar nicht so schlecht in Zaubertränke ist und gibt einen relativ guten Trank ab, stellt es hin, dreht sich um, ist clear, er dreht sich wieder um und sieht, wie seine Probe am Boden liegt und Snape ganz locker sagt, ups, auf wieder 0 Punkte, Potter. Und dann will er zurück zu seinem Platz, eine neue Probe holen, aber Hermine hat schon sauber gemacht. Und Harry so, oh nee, und sie so, oh fuck, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du, also ich dachte, du wärst fertig. Ja. Und Harry haut einfach ab, setzt sich beim Essen zwischen Neville und Seamus, die scheinbar noch schneller von Zaubertränke weg waren als er, um nicht von Hermine vollgelabert zu werden. Er ist auf jeden Fall ein bisschen Gedanken, grummelt vor sich hin, vergisst fast die Berufsberatung, Ron erinnert ihn aber dran und dann kann er statt zu Wahrsagen zur Berufsberatung gehen, wo er auf Professor McGonagall trifft, die gar nicht so schlimm findet, dass er zu spät ist. Sie sagt, ja, kein Problem, setzen Sie sich. Aber Professor Umbridge ist auch dort. Bisschen blöd ist. McGonagall fragt dann Harry, was er sich so vorstellen könnte, nach Hogwarts zu machen. Und Harry sagt, ja, Aurora hätte ich, wenn ich ganz cool, habe ich mal drüber nachgedacht. Und sie sagt, oh, ha, Auroren werden nur die Besten, ne? Also da brauchen sie erstklassige Noten. Und sie sagt auch noch, ich glaube nicht, dass in den letzten 3 Jahren jemand zugelassen wurde. Das heißt, Tonks, die ja, glaube ich, gerade relativ frisch aus der Ausbildung ist, war eine der letzten, die zugelassen wurde zur Aurorenprüfung. Beziehungsweise zur Ausbildung. Man muss Temperament und Charaktertests und sowas machen. Man braucht super Noten in Verteidigung gegen die dunklen Künste, in Zaubertränke, Verwandlung und Zauberkunst. Das sind so die 3 Fächer, die man auf jeden Fall braucht, wo man gute wo man sehr gute Noten drin braucht. Sie sagt, sie lässt zu ihren Prüfungen niemanden zu, der nicht besser als Erwartungen übertroffen hat. Bei Flitwick ist es okay, weil der, da war Harry immer zwischen annehmbar und Erwartungen übertroffen. Das ist okay, das scheint da stabil zu sein. Und Zauberkunst müsste er sich anstrengen. Da gibt es auch so eine schöne Szene, wo sie sagt, Zauberkunst, neben Zauberkunst auch natürlich ist und Zaubertränke. Ja, Potter, Zaubertränke, fügte sie mit dem leisen Anflug eines Lächelns hinzu. Das ist nicht so schön, dass McGonagall so genau weiß, so, das hasst er und er wird es hassen. Und das macht sie nochmal so ein bisschen menschlicher, nochmal so ein bisschen mehr lehrermäßig so, ne? Nicht nur diese starre Filmcharakter oder Buchcharakter, sondern die weiß genau, wie es Harry geht, die weiß genau, welche Probleme er mit Snape hat, die weiß genau, wie anstrengend das für ihn da unten ist in diesem Zaubertrankunterricht und sie so, ja, Potter, tut mir leid, so. Das musste als Aurora halt können, ne? Fand ich einen sehr, sehr kleinen, schönen Satz, der irgendwie McGonagall nochmal ein bisschen cooler gemacht hat. Genau, und dann sagt sie noch und Zaubertränke lässt Snape keinen zu, der nicht besser als ohnegleichen ist, was sehr schwer ist, denn Harry steht aktuell, glaube ich, bei mies oder so. Zwischendurch hüstelt Umbridge immer und irgendwann sagt McGonagall, brauchen Sie einen Hustenbonbon, Dolores? Und sie sagt, nee, alles gut, ich frage mich nur, ob ich eine kleine Unterbrechung machen dürfte. Und sie sagt, ja, okay. Und dann sagt sie, ich weiß nicht, ob Potter das Temperament hat für ein Aurora. Und McGonagall sagt, tatsächlich. Und dann tut sie so, als wäre nichts passiert. Sagt sie, also, bei mir müssten sie halt noch ein bisschen besser werden. Aber was Verteilen gegen die dunklen Künste angeht, da sind sie eigentlich immer sehr gut. Und gerade Professor Lupin und dann mischt sich Dolores Umbridge wieder ein und sagt so, ob sie die Notiz gefunden hatte von ihr. Sie so, ja, habe ich. Und dann sagt sie wieder, Lupin sagt, dass sie ein sehr ausgeprägtes Talent für dieses Fach haben. Und dann sagt Umbridge, ja, aber bei mir hat er ganz schlechte Noten. Und dann sagt McGonagall, ja gut, er hat gute Noten bei jedem kompetenten Lehrer, woraufhin Umbridge richtig sauer wird. Das war ja auch ganz interessant, weil das zeigt so ein bisschen, dass Umbridge durchaus ihre Lehrerrolle, also sich schon sehr gut fühlt in ihrer Lehrerrolle. Also die denkt wirklich, sie ist eine gute Lehrerin, glaube ich. Was interessant ist, weil eigentlich hat man ja das Gefühl, dass sie bewusst schlecht unterrichtet, um einfach schlecht auszubilden. Aber offensichtlich verletzt es sie sehr hart, dass McGonagall sie als schlechte Lehrerin bezeichnet. Das fand ich sehr interessant. Ja, aber gut, sie gibt sich auch keine Mühe, ne? Sie lässt den ganzen Tag die Leute lesen und denkt, das ist Unterricht. Okay. Ja, dann reden sie weiter und Harry fragt, was das für Charakter- und Fähigkeitstests sind, die er machen muss. Und dann erklärt sie ihm das und Umbridge mischt sich wieder ein und sagt, dass sich das Ministerium auch die Vorstrafen anguckt und er sagt auch, Dumbledore hat größere Chancen, an der Schule wiederzukommen, als dass er Aurora wird. Und dann sagt McGonagall, ja, gute Chancen. Dann sagt sie, Potter ist vorbestraft und McGonagall, er wurde freigesprochen in allen Punkten. Und dann sagt Umbridge, Cornelius Fudge wird Harry, er wird Potter nie als Auror einstellen und dann sagt sie, naja gut, es kann ja auch sein, dass es schon einen anderen Zauberminister gibt, wenn Harry die Arbeit antreten will. Woraufhin Dolores Umbridge Verrat und Intrigen wittert und ja, dann streiten die beiden sich und Umbridge wirft ihr vor, dass sie Fudge durch Dumbledore setzen will und McGonagall gesagt, so ein Quatsch und dann schickt sie Harry auch raus und hat ihm noch versprochen, dass er Auror wird und wenn es, dass sie dafür sorgt, dass er die Noten hat, Auror zu werden und wenn es das Letzte ist, was sie tut. Sehr, sehr schöne McGonagall-Szene wieder, die sich einfach nicht von Umbridge unterbuttern lässt und ihr Ding durchzieht und sich auch behauptet, ne? Nicht klein beigibt oder so sie reden lässt, sondern auch wirklich aktiv gegen sie angeht und ihr Parole bietet. Ja, sehr schön. Dann haut Harry schnell ab, während er noch hört, dass sie sich lange streiten. In Verteidigung gegen die dunklen Künste versucht Hermine weiterhin Harry zu überzeugen, das nicht zu machen. Harry überlegt sich auch, was passiert, wenn er von der Schule geschmissen wird, kurz nachdem McGonagall sich für ihn eingesetzt hat. Hat er auch ein kleines schlechtes Gewissen. Er ist also sehr hin und her gerissen die ganze Zeit. Und ja, kurz nachdem sie Schluss haben, geht dann auch schon Tumult los. Alle rennen dahin und Ron geleitet Hermine so ein bisschen weg, die noch sagt, Harry, tu es nicht. Und Harry tut's aber. Versteckt sich im Korridor, sieht keiner da, Korridor ist leer, zieht sich den Tarnumhang über, holt das Messer raus und schleicht sich in Umbridge Büro. findet relativ schnell das Flohpulver und lässt seinen Kopf zum Grimoireplatz fliegen. So ungefähr. Und was auch interessant ist, weil er nimmt nur den Kopf, wo die Chance ja viel größer ist, dass man erwischt wird, wenn er einfach komplett durchgeht. Oder geht das nicht? Kriegen die das denn mit, wenn ein kompletter Körper durchgeht, nur der Kopf nicht? Ich habe das noch nie so ganz verstanden bei den Kaminen, ob das einen Unterschied macht für die Reise, ob man nur den Kopf nimmt oder den ganzen Körper, ob das Flohpulvernetzwerk das irgendwie mitkriegt. Kein Plan. Naja. So, er ist dann auf jeden Fall im Kamin. Lupin sitzt zum Glück in der Küche und holt auch gleich Sirius. Ist zum Beispiel natürlich super überrascht. Fragen, was ist denn los? Und er erklärt schnell, was los ist, was er gesehen hat, was passiert ist. Und die beiden sind auch so ein bisschen so, was soll man das sagen? Ja, die beiden erklären ihm halt, dass James damals halt ein Idiot war, dass sie alle Idioten waren, also ich fasse das ein bisschen zusammen, dass sie alle Idioten waren und dass sie auch nicht stolz darauf sind, was damals passiert ist und dass Harry bitte James nicht nach dem bewerten soll, was er dort gesehen hat. Und als sie auch sagen, er war 15 damals, Harry sagt, ja, ich bin auch 15. Ja, aber das war schon ein bisschen anders und James und Sirius, die waren halt so die Besten der Schule, denen ist alles gelungen, die mussten nie viel lernen für irgendwas und das hat so eine gewisse Arroganz in ihnen hervorgerufen, die sie erst später abgelegt haben. Und das Verhältnis zwischen James und Snape war halt extrem schwierig, weil die beiden sich gehasst haben. Und Lupin erzählt auch nochmal, und das finde ich ist ein relativ wichtiger Punkt, der im Film unterschlagen wird, es war nicht so, dass James einfach Snape gemobbt hat, aus Spaß, weil er ihn doof fand, sondern Snape hat James auch probiert, bei jeder Gelegenheit zu verhexen und zu verfluchen. So, der hat auch keine Gelegenheit ausgelassen, sich an ihm zu rächen oder ihn irgendwas Schlimmes anzutun. Und das fing wohl schon an bei der ersten Begegnung zwischen den beiden. Wir erfahren später sogar im letzten Band noch, wo das war, aber das will ich jetzt noch nicht spoilen, weil das hat auch nochmal eine gewisse Parallele zu. Obwohl, kann ich eigentlich sagen, ne? Ist ja kein großes Geheimnis. Sie haben sich bei der Zugfahrt zum ersten Mal nach Hogwarts kennengelernt. Also quasi im Zug nach Hogwarts ist die Feindschaft entstanden, im Prinzip wie bei Draco und Harry. Und genauso war auch das Verhältnis. Ne, wobei James doller zurückgeschlagen hat als Harry, weil Harry lässt Draco ja eigentlich, wenn er ihn nicht auf die Nerven geht, in Ruhe, während Draco jede Gelegenheit probiert zu nutzen, um Harry auf den Sack zu gehen. Und die beiden haben sich halt gegenseitig nichts geschenkt. James hat Snape verhext, Snape hat James verhext. So, die haben sich gegenseitig nie in Ruhe gelassen, was zum Teil auch daran lag, dass Snape relativ tief in den dunklen Künsten schon steckte zur Schulzeit und James diese halt immer gehasst hat. Dieses Verhältnis hatte schon einen Ursprung, warum das so schlecht war und es war auch auf Gegenseitigkeit. In der Erinnerung wirkt es so, als wenn James einfach wahllos Snape gemobbt hätte, während die beiden sich halt gegenseitig nichts gegönnt haben und sich gegenseitig das Leben zur Hölle gemacht haben. Harry beruhigt das aber noch nicht, dann fragt er nochmal nach Lily und er sagt, ach ja, Mensch. Und das ist auch so schön, weil Harry erzählt so von Erinnerungen und dann kommen bei den beiden auch so Erinnerungen hoch und sie müssen so ganz oft lächeln und lachen und so, ach ja, Mensch, das war ja so, ne? Stimmt, der hat sich immer die Haare verstrüppelt, der Depp. Ach, hat er mit dem Schnatz gespielt? Oh ja, ja. Genau, dann fragt er nach Lily und ob das es aussah, als wenn sie ihn gehasst hätte und nee, die haben sich nicht gehasst, also sie hat ihn nicht gehasst. Und ab der 7. haben die dann angefangen, miteinander zu gehen. Und James hat sich dann halt so ein bisschen die Hörner abgestoßen, hat Leute halt nicht mehr genervt und grundlos verhext und so. Bei Snape war es halt nochmal ein bisschen was anderes. Die haben sich bis zum Ende wohl nichts geschenkt. Und ja, naja, also sie können Harry auf jeden Fall so ein bisschen beruhigen, dass es so eine Momentaufnahme war, die nicht das allgemeine Befinden oder den allgemeinen Charakter von James beschreiben. Aber ist eine blöde Situation, wenn sie sagen so, ey, das war damals eine völlig bescheuerte Sache, bewerte ihn nicht daran. Das war nicht dein Vater war ein anderer Mensch. Der war ein toller, loyaler Freund, der sich für seine Freunde eingesetzt hat, der dem man vertrauen konnte und so. Und genau, das hat Lily dann halt später auch gemerkt, weswegen ihn sie dann geheiratet hat. Sie fragen dann aber noch, was Snape gemacht hat, als er das mitgekriegt hat, dass Harry das gesehen hat. Und er hat gesagt, Harry so, ja, der hat mich rausgeschmissen und sagt, er unterrichtet mich nicht mehr in Okklumentik, was er nicht schlimm findet. Sirius und Lupin aber schon. Weswegen Sirius sagt, ich komme da rauf, ich rede mit dem. Und dann sagt Lupin, nee, wenn, dann rede ich mit ihm. Und Harry, du kannst ihm auch nochmal fragen, dass er ihr sagen, dass er dich auf jeden Fall unterrichten soll. Wenn Dumbledore das erfährt, rastet er aus. Und Harry so, ja, okay. Und dann hört er was, meint, ist das Creature? Und so, nee, bei uns ist nichts, muss bei dir sein. Und er so, oh, fuck. Und ich muss los und zieh den Kopf raus. Wirft sich den Tarnumhang rüber. Und in dem Moment kommt auch schon Filch herein, der sich über etwas extrem dolle freut und die Peitschengenehmigung sucht. Und dann wieder verschwindet. Harry läuft ihm hinterher und unten in der Eingangshalle gibt es einen großen Menschenauflauf. In der Mitte George und Fred. Diese sind eingekesselt vom Inquisitionskommando und von Dolores Umbridge, die so ein bisschen darüber thront auf der Treppe. Harry steht oben auf der Treppe hinter ihnen, guckt runter und sieht aber, dass Fred und George überhaupt keine Angst haben. Die gucken ihr an und sagen so, Fred sagt dann zu George, du, ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehen. Wir sind der Ganztagsschule entwachsen. Und George, ja, hast du recht, hauen wir ab. Holen ihre Besen mit Arkio, die kommen angeflogen, scheppert mit den Ketten noch um aus Umbridge Büro. Und sie haben wohl übrigens den Sumpf im fünften Stock oder so den Flur im fünften Stock in einen Sumpf verwandelt. So. Ja, das fanden sie ganz witzig. Und dann steigen sie auf die Besen, fliegen nach oben, bevor man sie schnappen kann. George sagt noch, ey, hier, wir haben, wer Lust hat auf tragbare Sümpfe, der kommt doch in die Winkelgasse 93. Weasleys zauberhafte Zauberscherze, da ist ihr neuer Laden. Und es gibt extra Rabatte für die, der Fledermaus da das Leben damit zur Hölle machen will. Woraufhin Umbridge ruft, haltet sie auf und die beiden hauen ab. Vorher sagt Fred zu George, Peeve, mach ihr in unserem Namen das Leben zur Hölle. Und Peeves nimmt seinen Hut ab, der hat ja so einen Spezialhut auf, und salutiert vor Fred und George, während die beiden in den Sonnenuntergang davonfliegen. Aus dem Eichenportal hinaus, vermute ich mal. Ja, das war's. Fred und George have left the building. ja, sehr, sehr, sehr schöne Folge. Es zeigt verschiedene Aspekte. Einmal, wie es nach der Schule weitergeht für Hogwarts-Schüler. Ausbildung. Man sucht sich einen Beruf, macht eine Ausbildung, braucht dafür die entsprechenden Noten und dann geht das Leben weiter. Und was auch spannend ist, ist natürlich die Erklärung für das Verhalten von James, was ich besonders wichtig finde, weil das zeigt eben, dass James nicht nur ein gnadenloser Mobber ist, sondern dass gerade das Verhältnis zu Snape einfach super schwer war. Ja, James war früher ein Arsch, hat sich aber geändert und dass diese Gemeinheiten Snape gegenüber auf Gegenseitigkeit beruhen und er ihn nicht einfach tatenlos fertig gemacht hat, so wie das aussah in der Situation, da war Snape ja komplett unterlegen. Aber er eben nicht das arme Mobbing-Opfer war, das gesagt hat, oh, die sind so gemein zu mir, ich muss denen aus dem Weg gehen, sondern der auch bewusst die Konfrontation zu ihnen gesucht hat scheinbar. Gut, sind jetzt natürlich Lupins Aussagen. Kann natürlich auch sein, dass er James' Verhalten einfach rechtfertigen will, aber gehen wir jetzt mal nicht von aus. Ich finde, bei Büchern sollte man immer, wenn man solche Informationen kriegt, auch erstmal davon ausgehen, dass die so stimmen, weil warum sollte der Autor das sonst schreiben, wenn es ganz anders gemeint ist und eine Lüge ist. Dazu haben wir gerade keinen Anlass, das zu glauben, deswegen würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen. Und ja, Fred und George sind weg und haben Peeves einen Auftrag gegeben, was ich sehr schön finde, weil das nochmal zeigt, dass Peeves eben kein durchgedrehter Charakter ist, sondern jemand, der durchaus sagt so, ach so, ich soll jetzt für euch hier Terror machen? Okay, genau mein Ding, bin dabei, mache ich Jungs. Finde ich schön, tolle Szene. Auch im Film schön umgesetzt, muss ich sagen. Die Peeves gab es ja nicht, aber die Szene im Film finde ich auch sehr gut, dass sie da einfach reingeflogen kommen. Diese Feuerwerksszene kombiniert mit dem, also quasi beide Streiche der Weasley-Zwillinge kombiniert in einem, gleichzeitig noch mit dem Abgang, mag ich auch sehr gern die Szene. Gut, das war's. Das war das Kapitel. Und ja, viel mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Was ich noch erwähnen wollte, ist, wir sind jetzt seitentechnisch, sind wir jetzt mit dem vierten Band durch. Also der vierte Band hat 765 und wir sind jetzt auf Seite 795 mit dem Ende des Kapitels. Nee, gar nicht, 793, Entschuldigung. Also wir sind seitentechnisch, haben wir den vierten Band jetzt gelesen, aber wir haben noch ein paar Seiten vor uns. Etwas über 200 Seiten sind noch vor uns. ja. Es ist ein sehr dickes Buch. Gut, ich habe gerade gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, wir haben über die wichtigsten Punkte geredet. Alles andere kommt noch. Das nächste Kapitel heißt übrigens Grob, was auch immer ein Grob ist. Werden wir erfahren, nächstes Kapitel. Und dann, ich überlege gerade einen Zauberspruch, der in diesem vorgekommen ist. Accio hatten wir schon. Nehmen wir doch, weil Harry das Messer benutzt hat, weil es nicht geklappt hat, heute Alohomora zur Verabschiedung. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Potters philosophischem Podcast-Programm. Bis dann. Ciao.